Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort heute Morgen zu uns spricht. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wir haben bereits den Predigttext gehört und die Frage, die heute über diesem Gottesdienst, über diesen Sonntag steht, ist, was zählt einmal, wenn wir vor Gottes Thron stehen werden? Was zählt einmal, wenn wir vor Gottes Thron stehen werden? Als Jugendlicher, da gab es mal eine Liedstrophe von einer christlichen Band, die mich da immer mal wieder beschäftigt hat. Diese Band, die nannte sich Nimm zwei, so wie die Bonbons, bis die Bonbons sie verklagt haben und sie schließlich sich Super zwei nennen mussten. Und die haben ja so etwas wie christliches Kabarett gemacht, also mit so manchem Humor Dinge genommen und ausgedrückt. Und dieses Lied, das war doch ein wenig theatralisch. Und am Ende wird die Christenheit ein wenig hops genommen. Ich lese uns mal diese Liedstrophe vor. Einsame Kinder, betrogene Mütter. Jeder Mensch braucht einen, der ihn versteht. Gebrochene Herzen, verbitterte Seelen, ein stummer Schrei nach Liebe, der durch die Erde weht. Und ich spüre deine Tränen, Gott, nein, dir ist das nicht egal. Fast peinlich es zu sagen, die Antwort darauf, auf diese Not, ist so banal. O Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ja, sende meinen Pastor, denn der wird schließlich auch dafür bezahlt. Ja, was ist die Antwort auf all die Not dieser Welt? Was zählt einmal vor Gottes Thron? In diesem Leben und auch vor Gott kommt es nicht darauf an, was die anderen mal gemacht haben oder was der Pastor alles so tun soll, sondern vor Gott kommt es auf unser Herz an. Und so lese ich uns nochmal einen kurzen Abschnitt aus dem Predigttext, die ersten Verse und den letzten. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln, erzählte Jesus. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt und er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke und die Herde trennt. Auf die einen Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man vielleicht dazu die Augen zumacht, wie diese Szene wohl mal aussehen wird. Vor dem Thron Gottes, vor seinem Richterstuhl. Gott richtet die Welt. Und da gehen mir so manche Fragen nach, die immer mal wieder so an mich herangetragen wurden von verschiedensten Menschen. Gott richtet die Welt, muss das wirklich sein? Ist das nicht irgendwie mittelalterlich, um den Menschen Angst zu machen, dass da ein großer Richter auf uns wartet? Wir glauben doch an einen lieben Gott. Der kann doch nicht einfach so Menschen richten und dann schließlich auch noch in die Verdammnis schicken. Die Bibel erzählt uns davon, dass Gott tatsächlich möchte, dass niemand in der Verdammnis landet. Im 1. Timotheusbrief, da heißt es zum Beispiel mal, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder dieser Satz, den Jesus einmal sagt, der so bekannt geworden ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Wille und Gottes Liebe, sie sind also klar in diesem Gericht. Aber Das gilt auch gleichzeitig, Liebe ist niemals Zwang. Gott zwingt niemanden, mit ihm zu leben, nicht hier und auch nicht für die Ewigkeit. Wer ein Leben lose von Gott sucht, der wird auch in der Ewigkeit eine gottlose Zukunft finden. Und auch das Zweite gilt, Liebe ist niemals gleichgültig. Wenn ihr etwas oder jemanden liebt, dann wird es euch immer zu Herzen gehen, wenn diesem Geliebten etwas passiert. Und so leidet Gott an dem Zustand dieser Welt, an der Lieblosigkeit von Menschenherzen, an der Ich-Bezogenheit, die uns immer wieder antreibt, an Leid, an Krieg, an Gewalt, an Schmerz. An all dem leidet Gott. Und er wird Gerechtigkeit herstellen, er wird alles wenden. Dieser Ausblick, dass Gott Gerechtigkeit herstellen wird, ist eigentlich ein Grund zur Hoffnung und nicht zur Angst. Und so gibt uns also Jesus einen Blick auf das Ende. Vor uns, da stehen die Völker, soweit das Auge reicht, Menschen aus allen Zeiten, allen Nationen, von überall her, und der Thron Gottes, der Thron der Herrlichkeit. Und ich möchte jetzt mit euch einen kurzen Blick zuallererst auf die Bösen und dann auf die Guten werfen. Klingt etwas plakativ. Es geht um diejenigen, die zur Linken und zur Rechten Gottes stehen. Und die Frage, die wahrscheinlich den meisten unter den Nägeln brennt, ist, was ist denn hier der Grund dafür, dass Menschen von Gott getrennt leben und auch die Ewigkeit verbringen werden? Es heißt dort vom König, dass er zu den einen sagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, ich kürze es ein wenig zusammen, ich war durstig, ein Fremder, ich war nackt, ich war krank im Gefängnis und ihr habt mir nicht geholfen. Dann werden sie antworten, Herr, wann haben wir dich gesehen und nicht für dich gesorgt? Da wird der König ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für andere nicht getan habt und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Woran wird also nun das Leben hier im letzten Gericht gemessen? Die Anklage, die heißt unterlassene Hilfeleistung. Unterlassene Hilfeleistung, ich habe mal nachgeschaut in unserem deutschen Gesetz, das ist im Strafgesetzbuch, der Paragraph 323c. Und schon die Nummer verrät, es ist eigentlich gar nicht so wichtig und bedeutsam in unserem Rechtswesen. Es heißt dort, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Unterlassene Hilfeleistung in unserem Rechtssystem ein Jahr. Das ist Gott sei Dank keine Ewigkeit. Und deshalb die Frage, warum zählt denn es so schwer vor Gott? Es ist doch hier nicht die Rede bei denen, die verflucht sind, die weggehen müssen vor Gottes Angesicht, dass sie gemordet hätten oder kriegsgetrieben hätten oder irgendwas dergleichen. Im Gericht von Gott, so zeigt es uns die Bibel, geht es nicht um eine kleinliche Strichliste, wo man einzelne Striche macht für gute oder für schlechte Taten und am Ende irgendwie die Sorge hat, na, wird es wohl reichen oder nicht? Das ist der Ansatz in den Religionen, dass man vor Gott irgendwo eine Waage von Gut und Böse hat und dann hoffentlich die Waage zum Guten ein bisschen mehr ausschlägt, sodass man sich gerade so ins Paradies retten kann. Das ist auch der Ansatz, den oftmals unser Gewissen uns nahebringen möchte. Wenn wir etwas Schlechtes getan haben, streng dich doch mal wieder an, tu was Gutes, damit dein Gewissen wieder gut wird. Aber das ist nicht das, wie Gott auf unser Leben sieht. Vor Gottes Gericht entscheidet nur eins, nämlich die Liebe. Und all diese Beispiele, die Jesus hier nennt, sind ganz schlichte Zeichen dafür, ob Gottes Liebe einen Menschen geprägt hat und verwandelt hat oder eben auch nicht. Der Grund für die Trennung nun von denen, die hier zur Linken stehen, der Trennung von Gott, ist ganz einfach und gleichzeitig aber auch erschütternd, dass die Liebe Gottes keinen Raum in ihren Herzen gefunden hat. Nun kann man sich vorstellen, seither stehen Christen täglich ängstlich am Fenster mit einer Flasche Bad Brambacher und einer Speckfettbämme und halten Ausschau nach Menschen, die Durst oder Hunger haben, um bloß keine Chance zu verpassen. Es könnte sie ja die Ewigkeit kosten. Nein, ganz und gar nicht. Ich vermute zumindest, ihr steht nicht jeden Tag sorgenvoll am Fenster. Es geht Jesus hier nicht darum, Angst zu haben. Sie spielt quasi gar keine Rolle. Und deshalb blicken wir noch einmal auf diejenigen, die gerecht vor Gottes Gericht bestehen. Von ihnen heißt es: Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig, durstig, ein Fremder. Ich war nackt, krank, im Gefängnis und ihr wart für mich da. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich gesehen und dir geholfen? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Das finde ich eigentlich das Spannendste und ist gleichzeitig auch das Entscheidende in diesem Predigttext. Die Gerechten, sie kommen hier nicht vor Gottes Thron und sagen: Schau mal, was wir alles so gemacht haben. Sie kommen nicht mit ihrer Strichliste und zeigen Gott, dass sie den Himmel verdient haben, sondern die Gerechten hier, sie lassen Gott reden. Und sie sind sogar überrascht. Es war ihnen gar nicht bewusst, was sie hier so Entscheidendes getan haben. Wann ist uns etwas nicht bewusst? Ich würde mal behaupten, wenn für uns etwas selbstverständlich oder normal geworden ist. Ein ganz einfaches Beispiel: Wie oft habt ihr heute Morgen seit dem Aufstehen geatmet? Wie oft habt ihr heute Morgen seit dem Aufstehen geatmet? Ihr habt einen kurzen Moment Zeit, um nachzuzählen. Und ich vermute mal, keiner von euch wird es wissen, weil das Atmen eben selbstverständlich für uns ist. Und wie kommt es dann nun, dass das Herz und das Handeln ganz selbstverständlich in der Liebe geschieht, so wie es hier Gott bei diesen Menschen sieht? Es gibt einen Grundsatz im Glauben, der heißt: Gott fordert nichts, was er uns nicht schenkt. Gott fordert nichts von uns, was er nicht schenkt. Paulus drückt es mal aus mit den Worten: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Als evangelische Christen betonen wir immer wieder, dass es die Gnade ist, die uns vor Gott gerecht macht und eben nicht das, was wir selber aus unserer Kraft heraus tun können, unsere Werke. Gott fordert nichts, was er nicht schenkt. Nur mit gefüllten Händen kann ich weitergeben. Nur wenn ich ein Herz habe, in dem Gottes Liebe wohnt, kann ich Gottes Liebe weitergeben. Währenddessen, wenn meine Hände leer sind, wenn ich das Gefühl habe, immer zu wenig zu haben, dann bin ich ganz schnell dabei, um mich selber zu drehen und nicht weiterzugeben. Und deshalb ist die Grunderfahrung des Glaubens immer wieder das, dass dort, wo ich hungrig bin oder war, dort, wo ich durstig bin oder war nach Leben, wo ich Gott gegenüber fremd war, wo ich vielleicht sogar auch nackt war und nichts vorzuweisen hatte, wo ich krank bin oder im Gefängnis. In all dem, dass wir erleben dürfen, Jesus kam und kommt zu mir. Wenn ich so erleben durfte, dass er zu mir gekommen ist, dass er mir geholfen hat, an meiner Seite war, dann kann ich davon weitergeben, ganz selbstverständlich, ganz normal an die Menschen, die Gott mir über den Weg schickt. Die Gerechten werden hier angesprochen als Gesegnete des Vaters. Und deshalb, wer seine Hände öffnet für Gottes Segen, wer sein Herz öffnet für seine Liebe, der wird, ohne es zu merken, mit seinem Leben einen Unterschied machen für diese Zeit und für die Ewigkeit. So lasst uns immer wieder neu Gott Gelegenheiten schenken, dass wir offen sind für das, was er uns geben möchte, dass wir weitergeben können. Im Johannesbrief, da heißt es zum Schluss noch: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und das darf unsere Gewissheit sein, wenn wir auf das Ende blicken, auf den Richterstuhl Gottes. Dass, wo Jesus in unserem Herzen wohnt, wir keine Angst haben brauchen. Weil wir wissen, er ist gerecht und er wohnt mit seiner Gerechtigkeit in uns und wird auch deshalb uns den Weg in die Ewigkeit führen. Wo wir so erleben, dass Jesus Christus zu mir in mein Herz gesandt ist und meine Hände füllt, da kann ich auch antworten: Herr, hier bin ich, sende mich. Amen.